An diesem Morgen unternahm sie ihren Spaziergang vor dem Frühstück auf dem Dachgarten der Kuppel und versuchte, den inneren Kampf dadurch zu entscheiden, dass sie sich auf eine Weisheit konzentrierte, die einst Choda den Sensuni mit auf den Weg gegeben hatte. Wenn man die Leiter verlässt, könnte man aufwärts fallen. Aber das Morgenrot, das sich auf den Klippen des Schildwalds brach, lenkte sie bald wieder ab. Aaliyah schritt über einen weichen Grasteppich, der die Gartenpfade bedeckte, und stellte, nachdem sie den Blick vom Schildwall löste, fest, dass sich auf ihm der Tau der Nacht abgesetzt hatte. Er reflektierte ihren Weg in mannigfaltiger Form. Und diese Mannigfaltigkeit machte sie unvorsichtig. Jeder Reflex trug in sich den Abdruck eines der mannigfaltigen Gesichter ihres Innern. Sie versuchte, sich auf das zu konzentrieren, was das Gras ihr sagte. Die Gegenwart so vielen Taus wies sie darauf hin, auf welch großartige Weise die ökologische Umwälzung das Angesicht Arrakis verändert hatte. Das Klima dieser nördlichen Region wurde wärmer. Atmosphärische Kohlendioxide waren auf dem Vormarsch. Ihr wurde bewusst, wie viele weitere Hektar Land bald unter einem grünen Pflanzenteppich liegen würden und wie viel Wasser man benötigte, um dieses Land zu bewässern. Aber ungeachtet all dieser Gedanken war sie unfähig, diese wie haifischähnliche Schatten umkreisenden anderen aus ihrem Bewusstsein zu verdrängen. Sie legte beide Hände auf die Stirn, drückte sie in stummem Schmerz. Am vorhergehenden Tag hatten die Tempelwächter ihr einen Gefangenen zur Aburteilung überbracht. Es handelte sich um einen gewissen Essas Payman, einen kleinen, dunklen Mann, der im Sold eines kleinen Hauses stand. Die Familie Nebiros, die mit heiligen Artefakten handelte und kleinere Dekorationsstücke vertrieb. Man wusste, dass es sich bei Payman um einen Spitzel der Mafia handelte, der den Auftrag hatte, die jährliche Gewürzernte abzuschätzen. Aaliyah war beinahe so weit gewesen, ihn in den Kerker werfen zu lassen, als er lauthals über die Ungerechtigkeit der Atreides zu lamentieren wagte. Normalerweise hätte dies ausgereicht, ihn an den Galgen zu bringen. Aber irgendwie war Aaliyah von seiner Kühnheit beeindruckt gewesen. Und um aus dem Mann noch mehr herauszuholen, als es ihren Inquisitoren bereits gelungen war, hatte sie sich in ihrem Richterthron aufgesetzt und ihn gefragt: »Warum sind unsere Ernteerträge so interessant für die merkantile Allianz? Wenn du darüber redest, besteht die Möglichkeit, dass wir dein Leben schonen.« »Ich trage lediglich zusammen, wofür ein Markt existiert«, erwiderte Payman. »Was weiter mit dem geschieht, was ich in Erfahrung bringe, weiß ich nicht. Und für diesen kleinen Profit riskierst du es, dich mit unseren königlichen Plänen anzulegen?« fragte Aaliyah. »Der Adel rechnet offenbar nie damit, dass auch wir Pläne haben könnten«, konterte Payman. Aaliyah, die eine solche Antwort nie erwartet hätte, sagte kurz entschlossen: »Essas Payman, wollen Sie für mich arbeiten?« Ein Lächeln hellte das magere Gesicht des Mannes auf. Dann erwiderte er: »Sie waren bereits so weit, mich ohne viel Aufhebens zu verurteilen. Welchem Gesinnungswandel habe ich es zu verdanken, dass Sie nun plötzlich eine Möglichkeit sehen, mich gewinnbringend einzusetzen?« »Sie verkörpern einen einfachen und praktischen Wert«, sagte Aaliyah. »Sie sind frech und arbeiten für den, der ihnen am meisten zahlt. Und ich bin in der Lage, ihnen weit mehr zu bieten als jeder andere im Imperium.« Payman nannte eine Summe, für die er bereit wäre, in ihre Dienste zu treten, aber Aaliyah lachte nur und konterte ihrerseits mit einer Zahl, die ihr gerechtfertigter erschien und trotzdem um ein Vielfaches höher lag als jede Summe, die der Mann bisher erhalten hatte. Und sie fügte hinzu: »Dazu kommt natürlich noch, dass ich Ihnen Ihr Leben schenke, das Sie zweifellos, wie ich annehme, höher einstufen als jeden anderen in Zahlen ausdrückbaren Wert.« »Der Handel ist perfekt«, rief Payman aus. Auf ein Zeichen von Aaliyah hin wurde er von ihrem priesterlichen Zeremonienmeister Tsiarenko Jarvit höchstpersönlich hinausgeleitet. Weniger als eine Stunde später, als Aaliyah sich bereits darauf vorbereitete, den Gerichtshof zu verlassen, erschien Jarvit erneut. Er war in Eile und berichtete, dass Payman gehört worden war, wie er die schicksalhaften Worte aus der orange-katholischen Bibel vor sich hingemurmelt hatte. »Maleficus non partieris vivere«, »du sollst das Leben einer Hexe nicht erdulden«, übersetzte Aaliyah. Also das war sein Dank. Auch er gehörte zu jenen, die sich gegen sie verschworen hatten und ihr nach dem Leben trachteten. In einem plötzlichen, nie zuvor erlebten Wutanfall befahl sie, Payman auf der Stelle hinzurichten und seinen Körper zur Tempeldestille zu bringen. Dort konnte man wenigstens noch seine Körperflüssigkeit einem guten Zweck zuführen. Aber die ganze Nacht über verfolgte sie das Gesicht des Delinquenten im Schlaf. Alia bekämpfte die Erscheinung mit allen Tricks, derer sie habhaft werden konnte. Schließlich rezitierte sie das Bougie aus dem fremenitischen Buch von Kreos. Nichts wird geschehen. Nichts wird geschehen. Dessen ungeachtet hatte Paymans Gesicht sie durch die ganze Nacht begleitet, bis in den hellen Tag hinein. Und auch jetzt noch schienen seine Züge sie aus der Reihe derjenigen, die sie mittels ihrer Schritte im taubenetzten Gras zurückließ, anzustarren.